Ja, liebe Zuhörer, willkommen zum freien Gespräch heute mit Egon Fleig für den Sandwirt-Televisor. Es geht um viele faszinierende Themen, Wissenschaft, Wissenschaftsfreiheit, Aufklärung, Konservatismus, Islam, Säkularismus, Europa. Bleiben Sie also dran. Im früheren Teil unseres Gesprächs sprachen wir vor allen Dingen über Wissenschaft und da fiel schon mehrfach auch von Herrn Fleig sowohl der Begriff der Aufklärung als auch des Konservatismus. Das ist auch ein Begriff, den Sie zusammengefügt haben in dem, sagen wir mal, in dem Terminus des aufgeklärten Konservatismus, der Ihnen sehr, sehr wichtig ist. Sie sprachen ja auch im früheren Teil, ja auch, was ich sehr interessant fand, auf die inhärente Tendenz gewisser Formen der Aufklärung, Kritik sozusagen zum Selbstzweck zu machen, bis zu dem Moment, wo sie sich gewissermaßen selbst auflöst, beziehungsweise surreale, hochgefährliche Elemente wie den Wokismus zum Beispiel auch hervorbringt. Deshalb wollten wir gerne diese Themen jetzt etwas vertiefen und vielleicht starten mit diesem Begriff des aufgeklärten Konservatismus, wo man sich ja oft denken kann, naja, ist das nicht eine Contradictio in adjecto? Ist man nicht entweder aufgeklärt oder konservativ? Wie bringen Sie diese Synthese gewissermaßen zustande zwischen den beiden Begriffen?
Ja, in der Tat, der Konservatismus, der sich als solcher formierte und als solcher Begriff, ist ja eine Reaktion auf die Französische Revolution. Edmund Burke und andere. Und diese Strömung setzte sich deutlich von der Aufklärung ab, weil die Aufklärung im Sinne dieser Konservativen, dieser klassischen Konservativen, für tendenziell revolutionshaltig und revolutionär galt. Wir müssen die Begriffe neu definieren. Solche Neudefinitionen sind ja auch unterwegs. Der Historiker Andreas Röder zum Beispiel sagte, der Konservatismus, für den er eintritt, der Konservatismus befindet sich in einer paradoxen Situation. Er tritt immer ein für etwas, was er für bewahrenswert hält, an einem Zustand, der ehemals ja auch ein neuer gewesen ist. Also der Konservative von heute war der Progressive von gestern, der aber bestimmte Errungenschaften bewahren will. Diese Definition ist nicht schlecht, aber macht aus dem Begriff des Konservatismus ein konjunkturelles Problem. Sozusagen dann verschieben sich die je nach den Konjunkturen, verschiebt sich, wer konservativ ist. Wenn es keinen Wokismus mehr gibt, dann werden die Woken sich begreifen als die Konservativen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte eine Essentialisierung des Begriffs konservativ. Und essentialisieren heißt, Bestandteile in diesem Begriff finden, welche es wert sind, als erinnert zu werden und bewahrt zu werden, weil sie die Lebensform stabilisiert, die uns so wichtig ist. Also eine Lebensform, die basiert auf der Demokratie, auf der Wissenschaft als der Leitlinie, wenn es darum geht, Wahrheit zu finden, außerhalb der Kunst und außerhalb der Religion und basiert auf den Menschenrechten. Wenn diese drei Dinge bewahrt werden sollen, dann sind es bestimmte Pflöcke und Haltepunkte in unserer Vergangenheit, auf die wir uns beziehen müssen. Und das nenne ich konservativ. Ich habe also den Begriff umdefiniert. Wenn man ihn so versteht, wird auch deutlich, dass er dann plötzlich vereinbar ist mit bestimmten Errungenschaften der Aufklärung. Die gehören dann dazu, fundamental dazu, um Demokratie, Menschenrechte und Wissenschaft zu bewahren. Das ist also in der Tat eine Umdefinierung des Begriffes, die mir notwendig schien, weil ein Konservatismus, der immer, der das bewahren will, was gewesen ist, der hat keine Zukunft. Man kann nicht das bewahren, was gewesen ist, weil manches nicht bewahrenswert ist.
Ja. Nun ist es natürlich so, dass diese Werte, also sagen wir mal Demokratie, Wissenschaftlichkeit, Menschenrechte, in sich ja auch definiert werden müssen. Wir wissen ja beide, dass zum Beispiel gerade die Sowjetunion sich als Vorkämpfer der Demokratiebegriff, der Wissenschaftlichkeit, der Menschenrechte, wir wissen, dass der Wokismus wahrscheinlich der erste wäre, der wahrscheinlich auch gegenwärtig sagen würde, wir sind die wahren Verteidiger der Demokratie. Unsere Sicht auf Lehre und Forschung ist die einzig wissenschaftliche und nicht retrograde. Und wir sind die Menschenrechte. Man sieht es ja auch bei der gegenwärtigen, sagen wir mal, Instrumentalisierung zum Beispiel des Europäischen Gerichtshofs und der europäischen Strukturen, die eben auch gerade diese Werte, die ja eben so wichtig sind, wie wir sie auch im Lissabonner Vertrag festgehalten finden, völlig aushöhlen, aus unserer Perspektive aushöhlen jedenfalls, mit neuem Sinn erfüllen und eigentlich aus diesen Schlagworten das genaue Gegenteil produzieren dessen, was damit gemeint ist. Aus der Demokratie wird eigentlich ein gesteuertes Regime von de facto schon fast sich als Blockparteien gerierenden und letztlich mehr oder weniger allesamt Vogue, das Vogue-System reproduzierender Parteien. Die Wissenschaftlichkeit hat sich ja nun auch gewandelt. Die Menschenrechte werden nun auch von Institutionen wie der EU ja nun auch ganz klar zu Zwecken, die ja hochproblematisch sind, instrumentalisiert. Wie definieren wir diese Rechte dann? Ich meine, wenn sowohl der Konservatismus, wie Sie ihn definieren, als auch sein eigener Feind sich de facto auf dieselben Rechte beziehen und beide sagen, wir sind die eigentlichen Verfechter, von wo kommt dann der Maßstab, der absolute Maßstab, an dem wir messen können, wer nun das tatsächliche Recht auf diese Deutungshoheit hat?
Das ist natürlich eine entscheidende Frage, weil der Kampf um die Begriffe, um jene Begriffe, die in hohem Maße durchschlagsfähig sind und intellektuelle Hegemonie oder kulturelle Hegemonie vielleicht nicht garantieren, aber befördern, der Kampf um diese Begriffe ist ein kardinaler Kampf. Ich würde sagen, dass gerade durch einen Rückgriff auf die Aufklärung es möglich ist, alle drei Begriffe, Wissenschaftlichkeit und Wissenschaft, Demokratie und Menschenrechte, alle drei Begriffe können gefüllt werden mit einer Substanz, die die den Begriff der willkürlichen Verfügbarkeit entziehen. In dem Augenblick, wenn klar ist, dass Demokratie bedeutet die Gleichheit aller Bürger vor dem Recht und die politische Gleichheit und automatisch die Mehrheitsentscheidung. Also wenn man diese Komponenten, vier oder fünf Komponenten, die in der Aufklärung ihre definitive Gestalt gewonnen haben, wenn man die vergegenwärtigt und sie als oberste Prinzipien unseren Richtern und unseren Juristen immer wieder aufs Auge drückt, dann können sie nicht beliebig Minderheitenrechte so ausdehnen, dass sie die Mehrheitsentscheidung unterminieren und die Demokratie zu einem Sammelsurium politisch ungleicher Menschen machen. Das geht schon, und zwar durch Rückgriff auf den, sagen wir mal, griechischen Sinn der Worte oder aufklärerischen Sinn der Demokratie. Dasselbe gilt für die Menschenrechte. Es war ein eine Katastrophe, dass die Menschenrechte plötzlich benutzt wurden, um soziale Rechte, um aus ihnen soziale Rechte abzuleiten. Das war die Menschenrechte, Generation 2 waren ja soziale Rechte, die sich ableiten sollten aus den Menschenrechten 1, aus den politischen. Diese zweite Generation zerstörte bereits Grundideen der Menschenrechte. Dann kann man den Artikel 1 der Menschenrechte, alle sind von Natur aus gleich und frei, den kann man langsam unterminieren, wenn man soziale Rechte immer stärker macht und eventuell ihnen die sozialen Rechte gegen die politischen Rechte ausspielt. Die Generation 3 der Menschenrechte ist die absolute Negierung. Die Generation 3, nämlich dass Gruppen Menschenrechte bekommen, heißt, dann sind die Menschenrechte negiert. Wir müssten im Grunde genommen jedem, der das tut, immer ins Gesicht sagen, das ist die Negation der Menschenrechte. Die Menschenrechte sind gemacht für Individuen. Der Artikel 1 bezieht sich auf den Menschen, auf den einzelnen Menschen. Und wenn Gruppenrechte in der Lage sind, über den Artikel 1 gestellt zu werden, bei der Religionsfreiheit, haben wir es ja systematisch für die Religionsfreiheit als Gruppenrecht verstanden und wird ausgespielt gegen den Artikel 1 der Menschenrechte, dann sind die Menschenrechte negiert. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Wir haben eine langsame, kontinuierliche Depravierung dieser entscheidenden Begriffe. Das ist auch zu erwarten. Die umstrittenen Begriffe, die schwer wiegen, die müssen ja umkämpft werden. Die werden immer umkämpft. Dass aber dieses Umkämpfen so weit gehen kann, dass die Begriffe ins Gegenteil verkehrt werden können, das ist ein historischer Prozess des 20. Jahrhunderts, wo aufklärerische Strömungen auch schwere Schlachten verloren haben.
Ja, nee, vielen Dank. Das macht es auf jeden Fall klarer. Wobei ich selbst mir die Frage stelle, ich meine, es gibt ja analoge Prozesse natürlich ja auch, selbst in der Antike, das wissen Sie ja selbst natürlich auch, wo wir ja auch sehen, dass die radikale Demokratie sich im Endeffekt sozusagen ad absurdum führt und dann entweder in das Prinzipat von Perikles führt oder dann eben zu charismatischen Populisten wie jetzt Alcibiades zum Beispiel, so dass man dann im Endeffekt sozusagen die Radikaldemokratie, wenn man sie auch als eine Form sozusagen das aufklärerische Denken, auch des Sophismus sozusagen bis an die ultimative Konsequenz fortzudenken, dann letztlich in die Katastrophe der Niederlage Athen, in die Selbstüberhebung, dann im Peloponnesischen Krieg führt und dann faktisch dann nur noch durch diese, naja, wie nennt man es da, die Oligarchie im demokratischen Festgewand sozusagen mündet, also ein System, das dann eher in den republikanisch-römischen Sinn schon ein bisschen überleitet, dass man also versucht, eben den radikaldemokratischen, plebiszitären Beströmungen eben Gegengewichte entgegenzusetzen. Und ich denke, das ist sicherlich die Situation, in der wir auch heute sind, denn was ja doch deutlich ist, ist, dass das, was Sie zum Beispiel fordern, auch die Gleichheit vor dem Gesetz zum Beispiel, demokratische Mehrheitsentscheidungen, ja etwas ist, das an sich vor der Selbstaufhebung natürlich nicht schützt. Das Stichwort, das man ja immer wieder bemüht, zum Beispiel das Dritte Reich, das ja nun nicht durch einen Coup zustande gekommen ist, sondern ja doch auf demokratischem Wege allmählich erreicht wurde und dann als illegitimer, aber faktisch legaler Staat sich gewissermaßen etabliert hat. Und es gibt ja viele andere Beweise, die eben zeigen, dass das Ultimative, das wir, glaube ich, noch brauchen, vor den Strukturen und den Institutionen, natürlich der mündige Bürger ist, der bereit ist, damit umzugehen. Denn man kann sich nun durchaus vorstellen, dass ein unmündiger Bürger trotz Gleichheit mit allen anderen durchaus zu Mehrheitsentscheidungen findet, die letztlich das genaue Gegenteil von Aufklärung bedeuten und eigentlich sein eigenes Staatswesen in den Abgrund führen. Also denke ich mal, da wollte ich gerne das Gespräch so ein bisschen hinleiten, auf das bekannte Birkenförde-Paradoxon natürlich, dass eben es Strukturen gibt, vormoderne Strukturen, die gewissermaßen aufgeklärte Strukturen mit einer gewissen Substanz füllen und dass es eben Sätze gibt wie das macht man so oder das gehört sich nicht. Sätze, die sozusagen aus so ganz alten Straten von sozialem Miteinander kommen, die so sind und vielleicht auch anders sein könnten, die man jetzt nicht so unbedingt legitimieren kann, wenn man so will, die ermöglichen es, dass sozusagen diese Leitplanken eingehalten werden seitens der Bürger, was den Umgang mit diesen Strukturen, diesen demokratischen Strukturen betrifft. Und ab dem Moment, das ist ja auch der Punkt bei Birkenförde gewissermaßen, wo diese vormodernen, voraufgeklärten Strukturen allmählich erodieren und verschwinden, schwinden auch die Leitplanken, ist alles möglich und landet man auf einmal sozusagen in der Konsequenz der Aufgeklärtheit im Dschungel des Jeder gegen jeden und was sich dann durchsetzt, ist dann letztlich derjenige, der die Kontrolle über die Medien hat und der den Bürgern suggerieren kann, was ihre Mehrheitsentscheidung sein sollte, um dann aus innen heraus die Demokratie in ihr genaues Gegenteil umzukehren, nämlich faktisch tyrannische Strukturen. Da wäre natürlich die Frage, kann ein rein logisches, rationales Denken, wenn man so will, ein aufgeklärtes Denken, wie kann es, sagen wir mal, diese vormodernen Strukturen, die erodieren, die wir aber doch teilweise zu brauchen scheinen, um unser Zusammenleben zu organisieren, kann sie ersetzen irgendwie oder brauchen wir wieder gewissermaßen den Mythos oder um es ganz klar zu sagen, ich meine, das Wort liegt ja, das ist ja wieder Elefant im Raum natürlich, brauchen wir eine Art Wiederbelebung des Christentums als sozusagen eine Letztbegründung der Aufklärung? Wenn man so will. Braucht man, ist das die Synthese, die wir letztlich anstreben müssten? Die Synthese auf der einen Seite zwischen dem christlich fundamentierten, vormodernen Rahmen, der unser Wollen, sagen wir mal, auf einen Weg leitet und dann aufgeklärte Strukturen, die es eben ermöglichen, das in eine moderne und gerechte Weise zu regeln.
Ich habe darauf eine klare Antwort und die lautet nein. Die Begründung, die ich dazu gebe, hat Schelling bereits gegeben in seiner Religionsphilosophie, wo er prognostizierte, dass das Christentum auf dem Weg ist und dass dieser Weg zwingend notwendig ist. Das Christentum ist auf dem Weg zu einer gesellschaftlichen, allgemeingültigen, moralischen Quelle zu werden, aus der sich eine allgemeine Menschlichkeit speist, eine universale Menschlichkeit, und dass damit der Sinn des Christentums dann auch zu Ende ist. Sozusagen der transzendente Bezug wird reduziert und reduziert und übrig bleibt eine allgemeine, universale Mitmenschlichkeit.
Ja, Spengler hat nämlich da kurz grätschen darf mal gesagt, eine Religion, die bei Sozialfragen angekommen ist, hat aufgehört, eine Religion zu sein.
Ganz genau. Das passt sehr gut. Und das hat Schelling vorhergesagt, dass das kommen wird. Wir sehen, dass das eingetreten ist. Die christlichen Kulturen sind überall auf dem Weg, dass sie ihr Christentum verstehen als eine Morallehre für Mitmenschlichkeit. Und das heißt, diese Religion auf dieser Basis kann sich nicht mehr zurückverwandeln in eine Erlösungsreligion, die den Einzelnen ergreift, fundamental ergreift, ihn anspornt, ihm Lebenssinn gibt und ihn bis zum Märtyrertum entweder treibt oder aber im Märtyrertum stützt und es ihm sogar das Märtyrertum ihm erträglich und möglich macht. Das ist als Volksreligion, das ist vorbei. Mhm. Und die Konsequenz heißt, dass die Quellen, die vorpolitischen Quellen, aus denen sich jede politische Ordnung nähren muss, dass diese vorpolitischen Quellen nicht künstlich oder pädagogisch reaktivierbar sind als verstärktes Christentum, reaktiviertes Christentum. Da machen wir uns keine Illusionen. Das Christentum hat diese Kraft definitiv verloren. Und dort, wo das Christentum Menschen erfasst und ergreift, dort ist es in gewisser Weise, nimmt es die Form an von frühchristlichen Sektentum. Frühchristliches Sektentum.
Stichwort Afrika,
ja.
Lateinamerika.
Lateinamerika, ja. Die Pfingstbewegung, die Evangelikalen, das ist in vieler Hinsicht ein Rückgriff auf die allerfrühesten Wurzeln. Und da bin ich im Zweifel, ob diese Kraft, diese moralische Kraft, die da produziert wird, ob die überhaupt transponierbar ist in eine Kraft, also in eine Substanz, die Demokratien bewahren könnte oder die europäische Kultur als Ganzes bewahren könnte. Mhm. Da bin ich sehr im Zweifel, weil eventuell kommen dann theokratische Revivals, gerade bei protestantischen Sekten.
Ja.
Von daher bin ich sehr skeptisch, was diesen Konnex angeht. Ihre erste Frage ist damit überhaupt nicht vom Tisch, sondern die bleibt und wird noch akuter.
Genau, woher kommt die Letztbegründung der Aufklärung gewissermaßen?
Genau. Warum können Demokratien sich selbst zerstören? Alle Systeme können sich selbst zerstören, Herr Engels. Und kein einziges Regime dieser, was die Geschichte dieser Menschheit hervorgebracht hat, war jemals in der Lage, die sozialen und kulturellen Voraussetzungen seiner eigenen Existenz zu garantieren. Das kann kein Regime der Welt. Da müsste ein Regime zu einer totalitären Religion werden. Dann könnte es im hohen Grade sich die Selbstreproduktion ein bisschen garantieren. Aber schon allein, wenn gravierende technische Veränderungen kommen oder wenn stärkere Gegner kommen.
Ja, das wäre dann auch das Ende der Menschlichkeit gewissermaßen. Das wäre dann auch etwas rein Kollektivistisches, das auch das Ende der Geschichte dann irgendwie darstellen würde, wie wir es kennen würden.
Ja. Und die ist nicht möglich. Mhm. Die ist nicht möglich, weil es vollkommen unmöglich ist, das Wertesystem einer Generation identisch an die nächste Generation weiterzugeben. Keiner Kultur ist es gelungen, keiner Kultur wird es jemals gelingen, weil in der Weitergabe an die nächste Generation jedes Wertesystem automatisch immer winzige Veränderungen, und seien sie noch so winzig, erfährt. Und da Menschen miteinander rivalisieren und Ansichten miteinander rivalisieren, ist schon Die rezipierende Generation, wenn sie etwas rezipiert und sagt, oh, das machen wir auch, aber wir machen es besser als ihr. Schon hier beginnen Veränderungen, die teilweise ungeheure Folgen zeigen, auch wenn sie so klein anfangen. Von daher, es hat keinen Sinn, sich den Gedanken darüber zu machen, wie es möglich sei, Kulturen zu identischer Reproduktion anzuhalten, weil dann hat man verloren. Das wird nicht gehen. Das Maximale, was Kulturen tun können oder auch Staaten tun können, ist, sich ihre Identität behaupten, indem sie sich wandeln. Und dann kommt immer der Punkt, ab wann ist der Wandel so groß, dass man sich selbst nicht mehr erkennt.
Ja.
Und die Identität, die man mal hatte, vor 5 Generationen, einem sehr fremd geworden ist.
Ja. Das ist ja ein Prozess, der ja gegenwärtig sehr schnell zu geschehen scheint.
Und jetzt geschieht es in
den letzten 10, 15 Jahren.
In einer unglaublichen Geschwindigkeit.
Absolut.
Das sind die kommunikativen Medien und die Vernetzung über den ganzen Globus. Jetzt gehen alle diese Prozesse in einer unglaublichen Geschwindigkeit und überfordern natürlich, gerade weil sie so schnell gehen, überfordern nicht nur die pädagogischen Institutionen und die juristischen Institutionen, sie überfordern auch die politischen Institutionen und sie überfordern auch den einzelnen Menschen.
Ja. Also ich würde all dem, was Sie auch da eben als Antwort eben auf das Problem der Letztbegründung auch der Situation des Christentums betrifft, zustimmen. Also das wird Sie vielleicht erstaunen, aber es entspricht meiner eigenen Diagnose leider. Wobei ich selbst natürlich sagen muss, dass ich, was meine eigene philosophische Ausrichtung betrifft, mich eher als transzendenzgläubig in der christlichen Form eben als Abendländer schon beschreiben würde. Aber diese Transformation unserer Zivilisation, die in einer ersten Phase weitgehend an der Transzendenz in ihrer christlichen Form ausgerichtet war, in ihrer zweiten Phase eigentlich zunehmend eben auf das Hier und Jetzt, die Materie, rein logische Prozesse ausgerichtet war, würde ich eben auch so sehen. Aber da stellt sich natürlich, und eben fiel ja auch das Wort Kultur mehrfach auch als Referenzgröße, schon darauf verweisen, dass wir ja gerade in vielen Kulturen eben auch analoge Prozesse sehen. Wie Sie ja wissen, bin ich ja von Spengler, von Toynbee, in gewisser Form auch von Hegel da doch sehr beeinflusst. Und sehe, dass in diesen Zivilisationen, wenn wir annehmen, was ich tue, dass sie sich in analoger Form weitgehend entwickeln, sehen wir ja, dass bei jeder dieser Zivilisationen gegen Ende zwar die klassische Religion sich weitgehend selbst diskreditiert hat, sich mehr und mehr von einer tatsächlichen Transzendenzgläubigkeit in bloße Sozialfragen, sagen wir mal, selbst degradiert hat, ihren eigentlichen Sinn, ihre Glaubwürdigkeit weitgehend verloren hat. Vielleicht nicht bei einer kleinen Elite, aber doch bei den großen Massen. Aber dass gegen Ende dieser Phasen dann doch generell eine gewisse Stabilisierung dieser, um mit Spengler zu sprechen, eigentlich fast schon petrifizierten Zivilisationen eintritt in einem, sagen wir mal, imperialen Staatsgefüge, das entdeckt, dass sozusagen die Stabilisierung nur dann möglich ist, wenn wieder Formen der religiösen Kultur wenigstens übernommen werden, um künstlich diese Letztbegründung und dementsprechend auch wieder Stabilisierung zu schaffen. Stichwort Augustus zum Beispiel. Stichwort eben die Renovatio, Restitutio, nicht nur der Republik, sondern eben auch der klassischen römischen Religion, die dann nach außen hin jedenfalls durch Tempelbau, durch Neuschaffung, sagen wir mal, Neuerfindung religiöser Mythen, religiöser Formen und so weiter wieder begründet wird. die aber dann letztlich inhaltlich doch weitgehend entkernt ist. Es ist eben nicht mehr die, sagen wir mal, instinktive, naive Bauernreligion, sondern es wird zu einem künstlichen Elitenerzeugnis, das sozusagen zunehmend zu einer Form der Loyalitätsadresse an den Kaiser, an das neue System vorkommt. Das sehen wir ja auch zum Beispiel im klassischen China. Da sehen wir ja auch ganz deutlich, nach der inneren Entkernung der alten Volksreligion in den 100 Schulen wird dann zum Beispiel unter Xi Wangdi, aber vor allen Dingen unter Han Gao Zhu, dann sehr stark eben eine neue pseudo-archaische Kunstreligion geschaffen, die vor allen Dingen den Staat stabilisieren soll. Und da stelle ich mir oft die Frage, und das ist meinerseits jetzt nicht utopisch gemeint, das ist nichts, was ich jetzt wünschen würde, aber etwas, das mir nicht unwahrscheinlich erscheint, dass wir vielleicht auch in absehbarer Zeit eine solche Kombination erleben könnten zwischen einem aufgeklärten Konservatismus, der begreift, dass er ohne die Zuziehung religiöser Argumentationen, an die er gar nicht glaubt, aber von denen er begreift, dass sie allein diese Stabilisierung bewirken können, dass es da zu einer gewissen Form von Synthese kommen kann. Also ein Glauben oder eine neue Form von Religion, nicht aus einem naiven, originellen, instinktiven Glauben heraus, sondern aus einem rationalen Entscheidungsprozess, wenn man so will. Das ist etwas, was mir noch gar nicht so unwahrscheinlich scheinen würde im Horizont der nächsten Generationen. Dem liegt natürlich eine eher zyklische Geschichtssicht zugrunde und eben nicht eine offene, lineare. Mhm. Von daher haben wir da wahrscheinlich ganz unterschiedliche Grundlagen. Aber ist das etwas, das Sie als... Und ich meine, man sieht ja erste Anklänge, man sieht ja in der US-Politik, wo auch Religion wenigstens formal eine gewisse Rolle weiterspielt. Man sieht es ja nur doch bei gewissen konservativen Bewegungen Europa, wo zunehmend eben das Christentum als Element des Kulturkampfes begriffen wird und gerade von Identitären zum Beispiel übernommen wird, nicht als Wunsch zur Erlösung, sondern als Ausdruck von Patriotismus. Und da frage ich mich, ob das nicht eine Richtung ist, die wir in den nächsten Generationen stärker sehen könnten, sozusagen diese Kombination aus patriotischem Christentum und aufgeklärtem Konservatismus, die sich gegenseitig sozusagen stützen, um das aufrechtzuerhalten, was noch da ist und ohne dass unsere gesamte Zivilisation in den Bürgerkrieg und der Beliebigkeit verfällt. Weil Sie selbst, wenn ich das nochmal kurz, Sie selbst in einem Ihrer Bücher, ich fand das ganz interessant gerade, ich meine, es wäre im aufgeklärten Konservatismus, haben Sie ja durchaus einige Passagen, was Christentum betrifft, wo Sie, man merkt das Bedauern irgendwie. Also einerseits, Sie sind, Sie stehen nicht in dieser Religion, das ist klar, aber auf der anderen Seite merkt man sozusagen das Bedauern des Historikers, dass aufgrund des Wegbrechens dieser Begründung natürlich sozusagen die Leitplanken zunehmend fehlen, die ganz praktisch waren, wenn man so will.
Die Leitplanken auf der Ebene der alltäglichen Frömmigkeit und der Disposition eines Großteils der Bevölkerungen, Normen einzuhalten und sich normativ zu orientieren, was eine ungeheure Leistung ist, eine ungeheure kulturelle Leistung ist. Wo unsere Ansichten auseinandergehen, Herr Engels, das ist bei der Frage der Autonomisierung des Politischen und bei der Frage der Anthroponomie. Wir haben nun mal in der griechischen Geschichte und in der römischen Geschichte haben wir anthroponom organisierte Staaten. Kein griechischer Staat ist von den Göttern geschaffen worden. Kein griechischer Staat hat ein göttliches Gesetz. Der römische Staat ist eine Abfolge von Verfassungsänderungen, die alle anthroponom durch Volksbeschlüsse der römischen Volksversammlung, Senatsbeschlüsse und dann Volksbeschlüsse zustande kamen.
Unter den Auspizien der Götter natürlich.
Das spielt keine Rolle. Die Auspizien der Götter hat man geholt, wenn man sie brauchte. Aber es waren alles autonome Entscheidungen. Zum ersten Mal taucht in einem Gesetz der Bezug auf die Götter auf, in einem Gesetz von Diokletian. Ungefähr um kurz bevor er abdankte, es könnte ungefähr 302, 303 gewesen sein, ich glaube sogar, ist es das Manichäeredikt, wo er eigens sagt, dass ihm ein Auftrag erteilt worden ist und sondern in Rücksicht auf die Götter will er dieses Gesetz nun erlassen. Das ist zum ersten Mal, taucht in der Antike, in der gesamten griechisch-römischen Antike, ein Gottesbezug auf in einem menschlichen Gesetz. Und das heißt, die Ordnung ist eine menschengemachte und Menschen müssen sie verantworten. Daher, denke ich auch, hat die Tragödie, so sah es Cornelius Castoriadis, die Tragödie als Kunstform so gut nach Athen gepasst, weil in der radikalen Demokratie alle Widersprüche so brutal aufbrachen, die sich einstellen, wenn der Mensch autonom wird. Der autonome Mensch kann die furchtbarsten Dinge machen und er kann die heiligsten und besten Dinge machen als Autonomer, der kein göttliches Gesetz hat, welches ihn leitet.
Das Ungeheuerste ist der Mensch.
So ist es. Das ist der beste Text der europäischen Kultur. Das ist sozusagen das Gründungsdokument der europäischen Kultur, dieses Tasimon in der Antigone von Sophokles. Der Mensch, der alles tun kann und dem keine Schranken gesetzt sind, außer er setzt sie sich selbst. Und hier, Herr Engels, sehe ich halt, dass wir keine Alternative haben. Wir müssen uns diesem griechischen tragischen Denken stellen. Wir haben kein absolutes, auf das wir unsere menschliche Ordnung begründen könnten. Wir haben das nicht mehr. Aber Gesetze müssen unbedingt gelten. Und diese Unbedingtheit lässt sich ja leicht sakralisieren. Alles, was unbedingt ist, kommt immer in die Nähe des Sakralen, obwohl es nicht religiös ist. Hier ist ein Dilemma und hier ist eine Einfallsschneise für religiöse Zugriffe. Das gebe ich gerne zu, nur ich warne davor, sie werden uns nicht helfen. Sie werden uns nicht helfen. Die europäische Kultur, sollte sie wieder in der Lage sein, europäisch zu werden, wird sich stellen müssen, und die anderen Kulturen auch, sie werden sich stellen müssen, der Situation, dass sie menschengemachte Gesetze erlassen müssen und menschengemachte Ordnungen ersinnen müssen, und die Katastrophen, die damit unweigerlich eintreten. Denn irgendetwas läuft immer falsch bei menschengemachten Gesetzen, genau wie bei göttlichen auch, dass man die verantworten muss. Wir werden sie verantworten müssen. Und um sie verantworten zu können, braucht man Maximen, die tief im Glauben wurzeln. Also fundamental ist der Glaube, dass, was die Griechen geschaffen haben mit Wissenschaft und Demokratie, dass das unverzichtbar ist. Es ist eine politische Gläubigkeit, eine Gläubigkeit an Werte, die historisch erzeugt sind. Ohne diese Gläubigkeit wüsste ich nicht, woher der Wille, der kollektive Wille zur Regeneration herstammen sollte. Ich gehe sogar noch weiter. Ohne eine solche Gläubigkeit wüsste ich nicht, warum Soldaten im Krieg fallen sollten. Warum sollen Soldaten ihr Leben geben, wenn es nicht etwas für etwas Unbedingtes ist? Es ist nicht wahr, dass man Soldaten sozusagen mit der Rute in die Schützengräben peitschen könnte. Das klappt nie und nimmer. Die Eigenmotivation des Soldaten ist ein ganz hohes Gut. Und das Gut heißt Opferbereitschaft und die Opferbereitschaft braucht einen Grund. Und dieser Grund kann nur liegen in einem Glauben an etwas Unbedingtes, an einen sehr hohen Wert. Und diese Werte, das ist eine pädagogische Aufgabe. Diese Werte reaktivieren und sie immer wieder als identische weitergeben, obwohl sie ganz identisch nicht weitergegeben werden können. Aber das ist die pädagogische Aufgabe. Und wenn Bückenförde sagte, es ist nicht möglich, der Staat lebt in diesem Paradoxon, dass er seine eigenen kulturellen Voraussetzungen nicht reproduzieren kann, dann sagt er etwas Banales. Jeder Historiker weiß das. Das Entscheidende ist, kann der Staat das nicht oder will er es nicht? Und der Staat, der das nicht mehr will, das ist unser Problem, der hat sich aufgegeben.
Sehr schön, sehr schön. Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich glaube, da sind sehr viele Positionen sehr klar geworden. Ich denke, wir sind da sehr tief in diese Grundlagenfragen unserer Identität und unseres Staatwesens eingedrungen. Sehr schön. Vielen Dank für diese Ausführung jedenfalls. Ich denke, da haben wir sehr viele Themen abgedeckt in einer sehr klaren Weise, wie mir scheint. Und sicher, dass unsere Zuhörer daran ihre Freude haben werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.